Lukas 15. Habt ihr jemals was verloren gehabt? Irgendwas, was euch wertvoll war? Vielleicht ein Ehering oder vielleicht sogar ein Kind irgendwo im Einkaufszentrum oder so? Wie habt ihr euch gefühlt?
Bescheiden.
Oh, oh, oh. Bescheiden, beschienen. Ja, Herzklopfen, diese Panik. Oh mein Gott, ich habe meinen Ring schon wieder irgendwo verlegt und ich finde nicht, was wird meine Frau sagen, wenn sie nach Hause kommt? Oder beim Kind ist es natürlich noch schlimmer. Und dann findet ihr, sagen wir, dieses Kind. Wie fühlt ihr euch dann? Ah, genau, die Merci sagt es schön. Erleichterung, Freude. Ah. Erstmal Freude und dann gibt es eine hinten drauf. Aber diese Erleichterung, diese Freude, oh, ich habe das, was mir so wichtig war, was mir so wertvoll ist, ich habe es gefunden, ich bin so dankbar. Und dieses Gefühl, was wir haben, das lehrt uns was über Gott. Weil so freut sich Gott, wenn ein verlorener Mensch zu ihm zurückkommt. Und Jesus wird heute drei Geschichten erzählen über das Verlorengehen und das Wiederfinden. Und diese Geschichten werden uns Gottes Herz offenbaren, Gottes Herz illustrieren. Den Anlass dazu sehen wir in den ersten beiden Versen hier in Lukas Kapitel 15. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Zwei Gruppen sehen wir hier. Eine Gruppe, die angezogen ist von Jesus, die offen ist für das, was er sagen will, offen für ihn. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die sind vor den Kopf gestoßen. Die sind schockiert von dem, was Jesus tut, und sie kritisieren ihn. Diese erste Gruppe sind die Zöllner und die Sünder. Zöllner waren eine ganz unbeliebte Gruppe in Israel. Wer von euch zahlt gerne Steuern? Gibt es irgendjemanden? Nee, wer liebt Steuerbeamte von Herzen? Ja. Zöllner waren die Steuerbeamten damals. Und was erschwerend dazu kam, die waren die Steuerbeamten für die Besatzer, für die Römer. Und zwar lief das damals so, dass die römischen Besatzer sich in einem Steuerbezirk irgendjemanden gesucht haben, einen Juden, der für sie die Steuern einnimmt. Und das Ganze lief so, die haben denen gesagt, wir wollen im Jahr oder was immer der Durchrechnungszeitraum damals war, aber wir wollen so und so viel Einnahmen von dir haben für dein Gebiet. Und dann deinen Lohn bestimmst du selber. Das schlagst du dann einfach selber drauf auf das, was wir von die haben wollen. Und so haben die Steuerbeamten das gemacht, die Zöllner. Meistens waren das korrupte Leute, haben viel drauf geschlagen und haben die Leute ausgebeutet. Also schon allein deswegen waren sie nicht beliebt, aber dann waren es Juden, die für die Besatzungsmacht, für die Römer, für die verhasste Besatzungsmacht gearbeitet haben. Also im Denken der Juden waren die Zöllner so ziemlich die letzten Sünder. Und dann ist hier die Rede noch von Sündern. Das waren die notorischen Sünder. Die Zöllner waren welche davon: Prostituierte, Diebe, Betrüger, Gesetzesbrecher. Es waren alle Leute, die eigentlich ausgestoßen waren aus der religiösen Gemeinschaft, ausgestoßen waren aus der Synagoge. Aber hier lesen wir, Jesus nahm sie auf und er aß mit ihnen. Und wir wissen, im Denken des Nahen Osten mit jemandem zu essen, das hat was bedeutet. Das war nicht hier wie bei McDonald's heute, irgendjemand sitzt neben dir und würgt was runter. Nee, das hat Gemeinschaft bedeutet. Du hast das Essen geteilt und dieses Stück Brot, was ihr miteinander gebrochen habt, das habt ihr aufgenommen in euren Leib und das ist sozusagen in euch übergegangen. Ihr seid eins geworden. Ihr habt euch wirklich eins gemacht mit den Menschen, mit denen er ist. Deswegen diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten hätten nie mit einem Zöllner oder mit irgendeinem notorischen Sünder gegessen. Ganz im Gegenteil, die haben sich ferngehalten, hätten nicht mal das Haus eines Heiden betreten zum Beispiel und das Haus so eines bekannten Sünders hätten sie nicht betreten. Oder denen überhaupt nur angerührt, die haben einen Bogen um diese Menschen herum gemacht. Und so könnt ihr sehen, warum diese Leute so schockiert waren, wegen dem, was dieser Rabbi Jesus hier getan hat. Waren entsetzt. Zwar diese zweite Gruppe, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren gesetzliche Menschen, selbstgerechte Menschen. Das waren die, die im Kapitel 14 Jesus kritisiert haben, weil er einen Kranken geheilt hat. Am Sabbat, könnt ihr euch das vorstellen? Wie böse. Jesus hat dem Menschen was Gutes getan, aber es war der Sabbat, der falsche Tag, laut ihrer Tradition. Und wie konnte er es wagen, ihre kleinen dummen Regeln zu brechen? Diese Menschen waren das. Und sie nehmen Anstoß an Jesus, dass er mit diesen Sündern ist. Pharisäer, das Wort Pharisäer bedeutet eigentlich so viel wie die Abgesonderten. Abgesondert von den Sündern. Abgesondert von der Welt, würden wir vielleicht heute sagen. Die wollten mit solchen Leuten, mit denen Jesus rumgelaufen ist, oder rumgehangen ist, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Und wahrscheinlich haben sie Jesus vorgeworfen, Jesus, indem du zusammensitzt mit diesen Leuten, indem du mit ihnen isst, ermutigst du sie ja zu sündigen. Du sagst ja eigentlich, hey, das ist okay, was ihr macht. Es ist okay, wie ihr lebt. Du entschuldigst ihr Verhalten, wenn du Gemeinschaft mit ihnen hast. Und Jesus, das ist nicht Gottes Herz. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein Gott, der Sünde hasst. Und ganz sicher will er nicht, dass du Gemeinschaft hast mit den Sündern. So haben die gedacht. Man entsetzt über Jesus, über diesen Rabbi Jesus. Wenn wir das auf unsere heutige Situation umlegen. Wir Christen, wir leben in der Welt, wo Jesus nicht unbedingt populär ist. Zumindest nicht mehr in unserer Kultur. Wir leben in einer nicht-christlichen Welt, in einer post-christlichen Welt, wo Gottes Wort nimmer geschätzt wird von vielen Menschen. Da gibt es Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, die nicht seine Jünger sind, die nicht an ihn glauben. Seine Schulkollegen, Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte aus dem Sportclub. Menschen, die vielleicht lügen und betrügen, die vor der Ehe zusammenziehen, Ehebruch begehen und in Unzucht leben, die vielleicht sogar Drogen nehmen, sich besaufen. Wie sollen wir Christen uns denen gegenüber verhalten? Vielleicht machen wir es persönlicher. Was ist deine Einstellung diesen weltlichen Leuten gegenüber? Wenn du diese zwei Gruppen ansiehst oder diese Situation hier, bist du eher wie Jesus oder bist du eher wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten? Fühlst du dich frei, Gemeinschaft zu haben? Oder bist du eher so ein Absonderer? Vielleicht, wenn du schon länger Christ bist, ist es wert zu fragen, hast du überhaupt noch nicht-christliche Freunde? Oder lebst du in so einer christlichen Subkultur? Wahrscheinlich kommt euch diese Situation bekannt vor, die ihr hier lest. Ihr kennt wahrscheinlich Christen, die sehr gesetzlich sind. Christliche Kreise, in denen Absonderung ganz groß geschrieben wird. Und die reagieren auch so ähnlich auf dich wie auf Jesus, wenn du dich nicht an ihre Regeln hältst. Was, du sitzt zusammen mit solchen Leuten. Boah. In der Geschichte gab Christen, die haben sich zurückgezogen hinter die Klostermauern, um sich ja so weit wie möglich von der bösen Welt abzuschotten. So in der heilen, kleinen, christlichen Welt zu leben. Und dann auf der anderen Seite, andere Extrem, kennt ihr vielleicht Christen, die sagen, nee, wir wollen die Welt erreichen. Und das sind Leute, die wollen bewusst Freundschaften knüpfen mit Nicht-Christen, hängen bewusst mit denen rum, dort wo die rumhängen, in der Kneipe oder in der Disco. Und die saufen mit denen und die kiffen mit denen und die lachen über die perversen Witze, die sie machen. Und die gucken die perversen Filme mit ihnen an, gehen vielleicht sogar Beziehungen mit ihnen ein, steigen vielleicht sogar mit ihnen ins Bett. Und sie sagen, hey, das ist okay. Wir Christen, wir wollen das tun, weil, guck mal, Jesus ist rumgehangen mit den Sündern und den Zöllnern, das ist okay. Wer hat recht? Wie sollen wir Christen leben in einer nicht-christlichen Welt? Was ist der richtige Umgang mit Ungläubigen, mit Menschen, die andere Wertmaßstäbe haben und einen anderen Lebensstil haben, als Gottes Wort uns das zeigt? Was ist der richtige Umgang mit denen? Ich glaube, Jesus ist unser Vorbild. Was können wir von Jesus lernen? Ich möchte ein paar kurze Punkte machen zu dem Thema. Erste, was wir sehen können, ist, Jesus war sündenlos. Jesus war sündenlos. Wenn er hier zusammengesessen ist mit den Sündern und mit den Zöllnern, Jesus hat nicht betrogen. Jesus hat nicht Unzucht getrieben. Jesus hat gesagt, ich tue immer den Willen des Vaters. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Nicht es aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Und das sollte unser Herz sein als Christen oder den Willen des Vaters zu tun. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Dieses, wir verleugnen uns selbst, wir sagen wie Jesus, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Gott. Es geht nicht um Selbstverwirklichung in unserem Leben, sondern um Gottes Verwirklichung, dass Jesus sichtbar wird in uns, dass wir Licht und Salz sind in dieser gottlosen Welt. Im 1. Thessalonicher Brief heißt es ganz klar, das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung. Dass ihr euch fernhaltet von Unzucht, da geht es im Kontext drum. Also wir können fragen, was würde Jesus tun? Was auf diesem Armbändchen heißt, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ganz sicher würde Jesus nicht sündigen, oder? Er würde nicht gegen Gottes Wort handeln und das ist auch unser Maßstab. Zweite Schriftstelle, die mir eingefallen ist, ist das Wort Jesu, das er zur Ehebrecherin gesprochen hat. Hat gesagt, ich verurteile dich nicht, ich verdamme dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Also Jesus war ganz sicher keiner, der Sünde gut geheißen hat oder irgendwie schön geredet hat, ermutigt hat. Und wenn er hier mit den Sündern zusammengesessen ist, hat es ganz sicher nicht das bedeutet, dass er das gut heißen wollte. Dritte Schriftstelle ist in 2. Korinther 16, 2. Korinther 6, Vers 14, so. Kennt das? Da heißt es, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Auf gut Deutsch, lasst euch nicht zusammenspannen mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und da heißt es, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Gott sagt uns hier, wir sollen uns nicht mit Ungläubigen, das heißt mit Menschen, die mit ihrem Mund oder mit ihrem Leben Jesus verleugnen, wir sollen uns nicht mit denen zusammenspannen lassen, in einer Art und Weise, dass sie uns mitziehen können auf ihren Weg. Also wir sollen nichts Unreines anrühren, rührt Unreines nicht an, heißt es hier. Wir wollen uns nicht verleiten lassen, Sünde zu tun. Wir wollen nichts zu tun haben mit ungerechten Leben oder ungerechten Taten von anderen Menschen. Also wenn du den Kollegen hast, der sagt, hey, ich habe hier die Bilanz gefälscht, unterschreib hier mit, sagst du, nee, das kann ich nicht tun, ich folge Jesus nach. Wenn dein Freund sagt, komm, ich gehe ins Puff, komm mit oder lass uns am Porno zusammen gucken, dann sagst du, nee, ich bin Christ, ich mache nicht mit. Hey, lass uns zusammen saufen gehen, lass uns zusammen kiffen, nee. Sagt, hey komm, lass uns ablästern über den Klassendeppen, sagst du, nee, Ich folge Jesus nach. Also wenn Menschen, die andere Wertmaßstäbe haben als wir, solche Dinge tun, dann sondern wir uns ab. Dann machen wir nicht mit dabei. Wir sind das Salz der Welt. Wir wollen Menschen durstig machen nach Jesus. Und hier am Ende von Kapitel 14 hat Jesus gesagt, das Salz ist gut, aber wenn das Salz kraftlos oder geschmacklos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist untauglich geworden. Und wir verlieren unser Zeugnis als Christen, wenn wir mitschwimmen mit dem Strom dieser Welt. Also lebe ein gerechtes Leben, lebe ein heiliges Leben vor deinen Arbeitskollegen, vor deinen Freunden, vor deinen Bekannten, die nicht Christen sind. Lebe ein heiliges Leben vor ihnen. Und das hat Jesus getan. Wir wollen Gemeinschaft haben. Jesus hatte Gemeinschaft mit den Sündern, aber er hatte nicht Gemeinschaft mit der Sünde. Er hatte nicht Gemeinschaft mit ihren ungerechten Werken. Vierte Schriftstelle, die mir eingefallen ist zu dem Thema, ist in 1. Korinther 10, Vers 12. Da heißt es, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein als Christen. Wir müssen uns auch unserer Schwachheit bewusst sein. Nicht, dass wir selbstgenügsam sind und denken, oh, mir könnte das nie passieren, dass mich irgendjemand mit runterzieht. Ganz offensichtlich im Kontext in unserer Schriftstelle hier, Jesus war stark genug. Er ist der allmächtige Gott. Aber wir sind nicht Jesus. Und so lass uns weise sein. Wenn du weißt, ich habe ein Alkoholproblem, dann ist es für dich wahrscheinlich nicht weise, wenn du irgendwo im Pub mit den Alkis rumhängst. Dann ist es nicht dein Platz. Das sind nicht die Leute, die du erreichen sollst. Dann. Wenn du weißt, du hast ein Problem mit Lust, dann ist es wahrscheinlich nicht deine Berufung, auf die Straße zu gehen und Prostituierte zu evangelisieren. Wie manche Leute das tun. Und das ist gut. Aber ist vielleicht nicht dein Platz. Fünfte, Matthäus 28, da sagt Jesus ganz klar, geht hin in alle Welt und macht die Nationen zu meinen Jüngern. Also wir sind ganz klar dazu berufen, hinzugehen und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, von ihm zu erzählen. Wir können uns nicht zurückziehen, uns einigeln in unsere kleine christliche Subkultur und zufrieden sein. Nee, das Evangelium, das ist eine Bringschuld. Wir müssen hingehen. Sechster Punkt ist, Jesus hatte Gemeinschaft mit den Sündern. Das sehen wir hier. Und Jesus ist unser Vorbild. Und das siebte ist, wenn wir das hier lesen, die Zöllner und die Sünder, die kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Da sehen wir, wer wen beeinflusst hat. Jesus ist nicht mit denen rumgehangen, um hier das Neueste, Coolste zu lernen und mitzumachen bei dem, was sie machen. Nicht sie kamen zu Jesus, um von ihm zu hören. Also wenn wir das zusammenfassen, ich glaube, wir sind berufen, dass wir Menschen zu Jesus führen, dass wir Salz und Licht sind für die, die Jesus noch nicht kennen. Und das geht nur, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihnen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, wenn du keine nichtchristlichen Freunde mehr hast, dann such dir welche. Schau, dass du in Kontakt kommst mit Nichtchristen. Aber die Frage ist, wer leitet wen? Wer beeinflusst wen? Und jeder Mensch ist entweder ein Leiter oder ein Geleiteter. Entweder einer, der beeinflusst wird und mitgezogen wird von anderen, oder der andere positiv beeinflusst. Und das ist, glaube ich, so eine gute Daumenregel. Wenn deine nichtchristlichen Freunde dich beeinflussen und du merkst, oh oh, schon langsam gehe ich hier Kompromisse ein und schwimme Dinge mit, die eigentlich gegen das ist, was Jesus sagt, dann würde ich sagen, pass auf. Dann bist du nicht stark genug für diese Beziehung. Dann bist nicht du derjenige, der diese Leute erreichen soll. Dann ist vielleicht am Zeitpunkt, ein bisschen Abstand zu nehmen. Ein bisschen abzusondern. Nicht, weil es unbedingt von sich aus falsch wäre, mit diesen Leuten Gemeinschaft zu haben, aber für dich ist es nicht der richtige Platz, weil es dich runterzieht. Auf der anderen Seite, wenn du merkst, okay, in dieser Beziehung, ich kann ein gutes Zeugnis sein, ich bin ein guter Einfluss, die Leute hören mir zu, hey, dann ist es deine Berufung, Jesus zu ihnen zu bringen und ihnen von Jesus zu erzählen. Dann kannst du diese Freundschaft genießen und sei mutig, sei ein Zeuge. Paulus hat gesagt, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Na, es ist okay, wenn ein Boot im Wasser ist, das ist gut, aber wenn das Wasser ins Boot reinkommt, das ist schlecht. Und das ist eine gute Daumenregel hier. Noch was, was ganz wichtig ist, verurteile nicht andere Christen, wenn die mit nichtchristlichen Menschen rumhängen, mit denen du vielleicht nicht rumhängen solltest. Kritisier die anderen nicht. Jeder hat seine Berufung. Vielleicht bist du nicht stark genug, von mir aus hier in Amsterdam auf die Straßen zu gehen und die Prostituierten zu evangelisieren. Vielleicht ist das nicht dein Ding. Das wird dich zu Fall bringen. Das ist nicht dein Platz. Aber andere haben vielleicht die Berufung, die sind vielleicht stärker. Also kritisier nicht, wie die Pharisäer das hier getan haben, sondern bete für diese Leute, dass sie effektiv sein können dort, wo Gott sie hingestellt hat. Die Einstellung der Pharisäer war falsch. Die Pharisäer hatten diese Einstellung, die waren selbstgerecht. Sie haben gedacht, ich bin okay, ich bin gut genug für Gott. Überheblich. Hey, ich bin's. Ich bin gut, aber hey, die da, die sind die Sünder. Ich habe mit Sünden nichts zu tun, aber die anderen sind so schlecht. Und die waren gesetzlich, denen war das Einhalten von ihren kleinen gesetzlichen Regeln wichtiger als die Menschen. Die hatten kein Herz für die Ungläubigen, für die Verlorenen, für die Menschen, die entfremdet sind von Gott. Wenn es nach denen ging, konnten die alle in die Hölle gehen. Es war ihnen egal. Und sie haben Jesus verurteilt, weil er sich ausgestreckt hat nach ihnen. Auf der anderen Seite sehen wir Jesus, Kontrast. Jesus hatte Gottes Herz, er liebte diese Sünder. Gott liebt alle Menschen. Und ich möchte dir das heute Morgen sagen, es gibt jemanden, der dich liebt. Es gibt jemanden, der dich liebt. Leidenschaftlich liebt. Aufopfernd lebt. Jemand, der bereit ist und bereit war, alles für dich zu geben, um dich zu bekommen. Und das ist Gott. Gott ist dein größter Liebhaber, den du hast. Und wenn du verloren gegangen bist und wenn du dein Herz von Gott abgewandt hast und für andere Dinge lebst, wenn du deine eigenen Wege gegangen bist, Gott ist hinter dir her. Gott ist einer, der sucht, der sich ausstreckt nach dir. Und das hat ihn Jesus Christus getan. Jesus hat gesagt in Lukas 19, der Sohn des Menschen, das ist er, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Mission. Jesus war auf einer Rettungsmission in dieser Welt. Und wir sind Teil davon übrigens. Wir sind Teil von einem großen Rettungseinsatz. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir Menschen, wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Das ist der Sinn unseres Daseins. Aber wir Menschen haben das vermasselt. Wir sind verloren gegangen durch Sünde. Dass wir nicht so perfekt sind wie Gott. Und ich hoffe, keiner ist selbstgerecht. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dein Gewissen bezeugt dir, dass du nicht immer gerecht gelebt hast, so wie du hättest leben sollen. Und das trennt dich von Gott. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er in Jesus Mensch geworden ist, ein perfektes, sündenloses, heiliges Leben gelebt hat, was du nicht leben konntest. Und dann ist er aufs Kreuz gegangen, hat den Platz des Sünders eingenommen, den Platz des Verbrechers. Deinen Platz, hat deine Schuld sich zurechnen lassen, sich aufladen lassen und hat den Preis dafür bezahlt, die Konsequenz dafür erlebt. Er war getrennt, er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat deine Schulden beglichen sozusagen und bietet dir im Gegenzug dazu, wenn du es nur annehmen willst, sein heiliges Leben an, dass das dir zugerechnet wird. Dass Gott dich behandeln kann, als hättest du Jesu Leben gelebt, weil er Jesus behandelt hat, als hätte er dein Leben gelebt. Jesus bietet dir Rettung an, Vergebung von deiner Schuld, Befreiung von deiner Schuld und Beziehung mit Gott, dem Vater. Gott streckt sich in Jesus aus, nach dir, nach jedem Menschen. Du bist Gott so wertvoll. Und er sucht dich und er freut sich, wenn du dich finden lässt. Und Jesus wird jetzt zu diesem harten, lieblosen Herzen der Pharisäer und der Schriftgelehrten reden. Und er wird es zurechtweisen. Und er wird ihnen Gottes Herz zeigen. Und er tut das in drei Geschichten, hier in diesem Kapitel 15 in Lukas. Geschichte von einem verlorenen Schaf, Geschichte von einer verlorenen Münze und die Geschichte von einem verlorenen Sohn. Und eigentlich bilden diese drei Geschichten eine Einheit. Hier im Vers 3 lesen wir, er sprach zu ihnen nun dieses Gleichnis, spricht hier in der Einzahl. Es bildet eine Einheit. Aber diese drei Geschichten von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, von dem verlorenen Sohn, illustrieren uns auch drei Wege, wie Menschen verloren gehen können. Denkt an das Schaf. Warum ist das Schaf verloren gegangen? Warum hat sich das verirrt? Wahrscheinlich durch Unachtsamkeit, durch Abgelenktheit, unabsichtlich. Schafe sind an und für sich ängstliche Tiere, das sind Herdentiere, die sind nicht gerne alleine. Das sind keine Geschöpfe, die sagen, ich schlage mich lieber alleine durch, als mit anderen. Schafe sind jetzt auch keine Tiere, die sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr auf den Hirten, ich will mit dem nichts zu tun haben, ich bin lieber alleine. Die mögen ihren Hirten. Jesus hat gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme, weil das war wirklich so. Bei dem Schäfchen war es wahrscheinlich so, dass er gesagt hat, hey, da drüben ist das Gras noch saftiger als hier, lass mich mal darüber laufen. Oh, und da drüben ist noch besser. Und da oben leuchtet was und so läuft er hin, bäh, 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 und dann plötzlich kommt es drauf. Ich bin alleine. Wo sind die anderen? Hilfe. Und Schafe sind ja die intelligentesten Geschöpfe, die haben keinen guten Orientierungssinn. Und plötzlich, ist es verloren. Manche Menschen sind so wie diese Schafe. Die haben nicht unbedingt was gegen Gott. Vielleicht sind sie sogar aufgewachsen in der christlichen Familie, sind in die Gemeinde gegangen, in den Gottesdienst, haben dort Gott erfahren und sie mochten Gott eigentlich. Und dann kamen sie in die Schule und war viel los und hey, lustige Partys und dann Fußballspielen gehen und dann plötzlich kommen sie drauf, es gibt noch das andere Geschlecht. Jungs und Mädels, wow, ganz neue Erfahrungen und dann kommt die Karriere, die sie einnimmt und die Familie und das nimmt so viel Zeit in Anspruch und dann gehen sie immer seltener in die Gemeinde und haben irgendwie keine Zeit mehr für Gott und vergessen ihn so langsam. Sie haben nichts gegen Gott, aber sie sind so langsam abgedriftet. Haben ihn vergessen, verzetteln sich in ihrem Leben. Vielleicht was das Schäfchen illustriert. Zweite ist die Münze. Weißt du, warum die verloren geht? Warum geht eine Münze verloren? Vielleicht, weil sie rausfällt aus dem Geldbeutel durch die Schwerkraft, wird nach unten gezogen. Münze hat kein Herz, ist gleichgültig, ist ahnungslos, steht vielleicht für Menschen, die nie was von Gott gehört haben oder die sich nie groß für Gott interessiert haben. Manchmal trifft man so Leute, die in der DDR groß geworden sind, wo nicht viel über Gott geredet wurde und Familie hatte mit Gott nichts am Hut, haben nie was gehört, haben es nicht wirklich vermisst, haben einfach so dahin gelebt. Und dann sehen wir als drittes den verlorenen Sohn. Verlorene Sohn ist derjenige, der ganz bewusst rebelliert gegen den Vater. Ich will nicht unter der Autorität sein von dem alten Mann. Ich will frei sein, ich will mein eigenes Ding drehen. Ich will niemanden haben, der in mein Leben spricht. Ich will mein eigener Herr sein. Und ich möchte rausgehen, ich möchte Spaß haben. Partys, saufen, unehelichen Sex. Ich möchte sündigen. Ich will nichts mit Gott zu tun haben. Und wir sehen, dass Gott allen dreien nachgeht. Schaf und der Münze, Abgelenkten, den Ahnungslosen geht Gott nach. Auf den rebellischen Sohn wartet er eigentlich, bis er umkehrt und zurückkommt. Gott wird uns nicht zwingen. Lass uns Vers 3 lesen. Und er sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Welcher von euch, er spricht hier zu den hartherzigen Pharisäern, die so sauer waren, dass Jesus Gemeinschaft hatte mit den Sündern. Und sagt, wer von euch geht nicht dem einen Schaf nach, was er verloren hat, und sucht, bis es findet. Schafe waren was Wertvolles. Und so ein Hirte hat eine Beziehung aufgebaut mit seinem Schaf. Der hat da Wochen, Monate alleine verbracht mit seinen Schafen. Er kannte jedes persönlich, jedes Einzelne. Ist irgendjemand von euch schon mal die Katze entlaufen oder der Hund? Ja? Was habt ihr getan? Ihr habt es gesucht, oder? Hat irgendjemand gesagt, ah, der Köter, egal. Nee, mein Fifi. Meine Mimi, und siehst überall diese Zettel auf den Laternenmasten mit dem Bild von der Katze, wo man die Telefonnummer abreißen kann. Hat irgendjemand meinen Fifi oder meine Mimi gesehen? Meine Mausi, wie immer sie heißt. Wenn ich einen Hund hätte, ich würde ihn Gulasch nennen. Das fände ich cool. Aber wir laufen dem nach, wir suchen die. Und so sucht der Hirte sein Schäfchen. Und Gott die verlorenen Menschen. Den Pharisäern waren ihre Mitmenschen egal. Die haben die nicht geschätzt. Aber hey, Gott liebt die Menschen. Und er geht ihnen nach. Und es kostet was, oder? Der Hirte, der muss suchen, das ist anstrengend, über Berge, durchs Gestrüpp, es kostet was, es ist vielleicht sogar ein Opfer. Und wir denken an Jesus, was es ihn gekostet hat, um uns zu suchen, um uns zurückzubringen zum Vater, um uns zu erlösen. Es ist Gottes Herz. Vers 5 lesen wir: Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Es begeistert. Und er tritt das Schaf nicht nach Hause. Manchmal evangelisieren wir so, huh? Sondern er legt das Schäfchen auf seine Schulter, das ist liebevoll und zärtlich. Der trägt es nach Hause. Ich erinnere mich an meinen ersten Missionseinsatz, Evangelisationseinsatz in Wien. Oh, voll Feuer, und da haben wir evangelisiert. Und ich erinnere mich, wir haben da mit so einer bisschen seltsamen Frau geredet, und ich wollte das Argument gewinnen hier. Es gibt Gott und du solltest dich eigentlich bekehren. Und dann war da noch ein lieber Bruder mit dabei, der war eigentlich so ein ganz ein Stiller, war behindert, saß im Rollstuhl, und nachdem wir da unser Gespräch vollendet hatten, hat er so nebenbei gesagt: Ich habe zu Jesus gefunden, weil Christen mich geliebt haben. Puh, oh. Gott trägt das Schäfchen auf den Schultern. Er tritt es nicht nach Hause, ein sehr sanftes, liebevolles Bild. Lass uns daran denken, wenn wir versuchen, die Verlorenen nach Hause zu bringen. Und wenn er nach Hause kommt, Vers 6, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Und ich habe das Gefühl, er spricht die Pharisäer hier direkt an. Gott hat mehr Freude über den einen Sünder, dem bewusst ist, ich bin ein Sünder, und er zu ihm umkehrt, als über 99 selbstgerechte Pharisäer, die denken, sie haben es nicht nötig, Buße zu tun. Waren die Pharisäer auch Sünder? Was denkt ihr? Ja, wollten sie nicht wahrhaben. Aber es sind alle Sünde. Im Römerbrief heißt es, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Erlangen nicht den Himmel. Die Frage ist nicht, bist du ein Sünder oder nicht? Die Frage ist, bist du umgekehrt oder nicht? Hast du Buße getan oder nicht? Selbstgerechte Menschen kann Gott nicht retten. Weil Gott wird uns nicht zwingen. Es gibt nur zwei Gruppen von Sündern. Zwei Gruppen von Menschen, die selbstgerechten Sünder, die zu stolz sind, und die Demütigen, die sich retten lassen von Jesus. Die einen, die gehen verloren, weil sie zu stolz waren, oder selbst wenn sie nicht bewusst war, dass sie Rettung brauchen, und die anderen, die werden gerettet, weil sie demütig genug sind. Zweite Geschichte. Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hatten, ein Drachme war ein Tageslohn, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis ihr sie findet. Was tut ihr, wenn ihr einen Fuffi oder einen Hunderter verloren habt? Was macht ihr? Sagt ihr, oh, egal. Nee, das machen wir vielleicht, wenn wir einen Cent verlieren, sagen wir, oh, pff. Aber hey, wenn es was Wertvolleres ist, nee, dann suchen wir. Wenn wir was Wertvolles verlieren, fangen wir an zu suchen. Wie diese Frau, lässt uns keine Ruhe. Sie steht nachts noch auf und zündet eine Lampe an und fängt an, ihre Münze zu suchen. Vers 9, und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren habe. Da ist Freude. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Da ist Party im Himmel. Es ist Gottes Herz. Dritte Geschichte. Kennt ihr alle. Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Wir könnten da 3 Bibelstunden verbringen in der Geschichte, aber wir wollen jetzt schnell durchgehen. Wir wollen die Einheit betrachten hier von diesen 3 Geschichten. Also, ein Vater, 2 Söhne. Damals war es üblich, der ältere Sohn hat das doppelte Erbteil bekommen, hat 2/3 bekommen. Der jüngere Sohn, dem ist 1/3 zugestanden. Und der jüngere Junge, der war völlig respektlos, oder? War undenkbar damals eigentlich. Ich denke, die Zuhörer, die Pharisäer waren schockiert. Hier ein Sohn, der zu seinem Vater sagt, hey Papa, gib mir mein Erbteil. Völlig respektlos. Eigentlich sagt er, Papa, mir wäre eigentlich lieber, du wärst schon tot. Dann könnte ich die Kohle absahnen und ich wäre dich los mit deinen Regeln. Ich wäre mein eigener Herr. War auch misstrauisch. Papa, du enthältst mir was Gutes vor. Ich verschwende mein Leben eigentlich unter deiner Autorität. Und er war stolz. Er hat gesagt, Papa, ich bin schlauer als du. Ich weiß besser, was für mich gut ist als du. Ich möchte das Leben da draußen erfahren. Und unter dem alttestamentlichen Gesetz hätte er diesen Sohn eigentlich steinigen lassen können. Hätte ihn zwingen können, dass er bei ihm bleibt. Aber der Vater tut es nicht. Gott tut es nicht. Gott will nicht eine gezwungene Beziehung mit uns. Er will eine Liebesbeziehung haben. Und das braucht freien Willen. Wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und sage, sag mir, dass du mich liebst, wirst du es vielleicht tun. Aber das wäre nicht wirklich Liebe. Und klar, Gott könnte uns alle zwingen, bei ihm zu bleiben, ihm nachzufolgen, Roboter zu sein, die sagen, ich liebe dich, ja, Vater, ja. Aber das wäre nicht Liebe, das will er nicht. Deswegen liebt er uns so sehr und er lässt uns sogar gehen, obwohl es ihm das Herz bricht, er lässt uns ziehen. Vers 13, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, hat alles liquidiert, Geldbeutel getan, und er reiste weg in ein fernes Land Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Er hat sein Leben verschwendet, könnten wir sagen. Ein Leben ohne Gott ist ein verschwendetes Leben. Vers 14. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er fing an, Mangel zu leiden. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Und ohne Gott ist eine Hungersnot in unserem Herzen. Unsere Seele hungert ohne ihn. Und wir versuchen das so oft mit anderen Dingen oder Beziehungen zu füllen, aber das geht nicht. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, das nur Gott erfüllen kann. Vers 15, und was tut er? Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, einen Heiden. Und der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Stellt euch das vor, hier ist ein jüdischer Junge, ihr müsst das mit jüdischen Ohren lesen, ein jüdischer Junge, und er hängt sich hier an einen Heiden. Die Juden haben damals gedacht, die Heiden sind eigentlich nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Haben die Heiden verachtet. Und jetzt ist hier ein junger jüdischer Mann, der hängt sich an einen Heiden und muss für ihn arbeiten. Versklavt von der Welt, würden wir sagen heute. Und noch viel schlimmer, der Heide sagt, okay, geh hin, hüte meine Schweine. Ihr wisst, Schweine waren nicht koscher. Das war ein Albtraum für einen jüdischen Jungen. Kann ein jüdischer Junge noch tiefer sinken? Ja, lest weiter. In Vers 16, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihn. Er wäre lieber eins von den Schweinen gewesen. So tief ist er gesunken. Er war am Ende. Er war am tiefsten Punkt. Und so ist es. Sünde, Rebellion gegen Gott. Anfangs macht Spaß, ne? Sonst wäre es auch keine Versuchung. Aber der Lohn der Sünde, sagt die Bibel, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Ist Zerstörung in unserem Leben. Hey, Party, das macht Spaß. Und am Ende ist dieser Partytiger ein Alkoholsüchtiger, ein Drogensüchtiger, ein Sklave von dem billigsten Fusel. Die Werbung heutzutage ist völlig falsch. Wenn hier für die harten Getränke Werbung gemacht wird, ne, das sind Leute, die am Strand liegen, die eine gute Zeit haben. Eigentlich sollten sie Leute filmen, die irgendwo im Straßengraben sich den Magen aus dem Leib kotzen. Lohn der Sünde ist der Tod. Oh, ich will die freie Liebe genießen, und am Ende ein AIDS-Kranker, der aufgezehrt wird von seiner Krankheit, der kaputt geht. Habsüchtiger, hey, Geld, Karriere ist alles, und am Ende ist die Familie kaputt. Du bist einsam und deprimiert und zerstört in deiner Seele. Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist traurig, dass manche Menschen wirklich erst ganz tief fallen müssen, ganz unten landen müssen, wie dieser junge Mann, bis sie aufwachen. Bis sie wieder an Gott denken. Aber Gott sei Dank, es ist Gnade eigentlich. Dieser junge Mann besinnt sich. Vers 17, als er in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich hätte so viel besser bei meinem Vater. Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und es stimmt, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Das wäre total unverdiente Gnade. Und in Vers 20 sehen wir das Herz des Vaters, das Herz Gottes hier in dieser Geschichte. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah er ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Starke Emotionen. Und er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Sehen wir das Herz des Vaters. Der Vater war einer, der gewartet hat auf den Sohn. Er hat ihn schon von Ferne gesehen. Und er liebte ihn. Er war so berührt in seinem Herzen, seinen Sohn zurückkommen zu sehen. Oh, ihr Eltern kennt es, die mal ein Kind verloren haben im Kaufhaus oder irgendwo. Oh. Und ist es nicht ein Punkt, wo der Teufel uns so belügt? Der Teufel sagt, hey, du bist zu weit gegangen, du bist so ein Sünder, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben, er wird dich nicht mehr aufnehmen, du kannst nicht zurückkommen. Das ist so eine Lüge. Der Vater wartet und als der Vater ihn sieht, rannte er zu ihm hin. Hey, das haben alte Männer nicht getan in der damaligen Kultur, zu laufen. Das war völlig unwürdig. Aber das war dem Vater alles egal. Er liebte seinen Sohn und er war begeistert, dass er zurückkommt. Und er rannte auf diesen Sohn zu und er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Zärtlich heißt es hier, das ist Gottes Herz. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bring das beste Kleid her und zieh es ihm an, wahrscheinlich eins von seinen Kleidern, und tu deinen Ring an seine Hand. Das heißt, er hat ihn wieder völlig in seine Stellung, in seine Autorität eingesetzt. Und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Bringt das Beste für meinen Sohn und Leute, lasst uns feiern. Es ist Gottes Herz dem Sünder gegenüber, der umkehrt. Da ist Freude im Himmel, haben wir in der vorherigen Geschichte gelesen. Dieser jüngere Sohn illustriert die Sünder hier, diese Gruppe von Menschen, die zu Jesus kommen und die auf ihn hören, die umkehren. Aber da haben wir in dieser Geschichte noch einen zweiten Sohn. Und dieser zweite Sohn ist ein Bild für diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Vers 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herzu und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Wie reagiert der Vater auf ihn, diesen zweiten Sohn? Wir lesen, sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Vater streckte sich nicht nur nach dem verlorenen Sohn aus, er streckte sich auch nach diesem hartherzigen, eifersüchtigen, älteren Sohn aus, so wie Jesus sich durch dieses Gleichnis nach den Pharisäern ausgestreckt hat. Sein Vater ging zu ihm hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, ist nicht sein Bruder, er ist so verbittert, spürt er sein Herz, ist dein Sohn, der gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hast, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er war verbittert, der ältere Bruder. Hey, mein jüngerer Bruder, der wird gesegnet von dir, dem schenkst du Gnade, der verdient es gar nicht. Stimmt, Gnade ist immer was Unverdientes. Ne? Du kriegst das, was du nicht verdient hast. Und er ist so zornig, so verbittert, weil sein Bruder gesegnet wird, weil er was kriegt, was er nicht verdient. Dabei ging es ihm so gut, oder? Der hatte überhaupt keinen Nachteil wegen dem, was sein Vater an seinem jüngeren Bruder getan hat. Aber er ist neidisch. Kennt ihr das? Warum er und nicht ich? Kennt ihr das? Haben wir als Kinder so oft gemacht. Meine beiden Neffen, die passen so gut auf, wenn der eine was kriegt. Was kriegt er? Leute, ich hoffe, ihr denkt nicht noch so. Wenn wir so denken, wenn wir in uns rumort, weil jemand anderer gesegnet wird, das ist so kindisch, das ist so unreif, das ist so selbstsüchtig, das ist so böse, Leute. Vers 31. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist, ist dein. Der ältere Bruder hätte jederzeit ein Böckchen nehmen können und feiern können mit seinen Freunden. Ihm ging es so gut. Ihm ging es eigentlich viel besser als seinem Bruder. Er hatte viel mehr als sein Bruder. Zwei Drittel haben ihm zugestanden. Er war der Haupterbe. Was war sein Problem? Er war ein Partypooper, würden wir sagen. Er war einer, der nicht wusste, was es heißt zu feiern, der nicht feiern konnte. Er war irgend so ein kritischer, missmutiger Kerl. Das Problem war nicht im Vater, sondern das Problem war in ihm selbst. Und in Vers 32 sagt der Vater: Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden werden. Gott liebt es, verlorene, bußfertige Sünder zu finden und zu retten und wiederherzustellen. Das ist Gottes Herz. Und das ist das Herz, das wir in Jesus sehen und nicht in den Pharisäern. Hast du Gottes Herz? Freust du dich, wenn Menschen sich bekehren und gerettet werden und zu Jesus kommen? Kannst du dich mitfreuen, wenn jemand anderer gesegnet wird und beschenkt wird? Wichtigste Frage ist: Hast du Gottes Geschenk des ewigen Lebens schon angenommen für dich persönlich? Oder musst du gerettet werden? Das ist nicht kompliziert. Jesus hat schon alles getan, Jesus hat alles vorbereitet, damit du gerettet werden kannst. Er hat am Kreuz deine ganze Lebensschuld bezahlt. Du musst es nur noch annehmen. Du musst das Geschenk auspacken, sozusagen, sonst hast du nichts davon, das für dich persönlich wirksam wird. Es ist ein einfaches Gebet zu sagen: Ja, Jesus, ich bin ein Sünder. Ich brauche dich. Ich brauche Vergebung. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Rette mich. Komm in mein Leben und sei du mein Herr. Ich will dir nachfolgen und mit dir leben. Ich will umkehren zurück zu dir. Ich möchte abschließen mit einer wahren Geschichte von einem verlorenen Sohn. Vater, in Madrid haben die gelebt, ein Vater, der sich aus irgendeinem Grund mit seinem Sohn entzweit hat. Der Sohn hat offensichtlich hier großen Bockmist gebaut. Der Sohn ist abgehauen. Und der Vater hat eine Annonce in die Zeitung gesetzt. Ein paar kurze Worte. Paco, so hieß der Sohn, ich vergebe dir, komm nach Hause, dein Vater. Ich warte morgen im Park auf dich, um die und die Zeit. Am nächsten Tag waren 800 junge Männer namens Paco in dem Park. Das ist eine wahre Geschichte. Menschen sehnen sich nach Vergebung. Menschen sehnen sich nach dem Vater. Fühlst du dich niedergedrückt durch deine Schuld? Fühlst du dich verdammt und ausgebrannt? Sehnst du dich nach Beziehung, Vergebung, Beziehung mit dem himmlischen Vater? Es ist Gottes Herz. Gott, der Vater, wartet mit offenen Armen auf dich. Er liebt dich und er bietet dir Vergebung an. Und der Weg zurück zu Gott, dem Vater, ist Jesus. Er hat deine Schuld am Kreuz getragen. Lauf zurück in seine Arme. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Herz. Für dein Herz, für alles Verlorene, alle verlorenen Menschen. Ich danke dir, dass es dein Herz ist, dass du wartest in Liebe und Geduld, dass du dich ausstreckst und nachgehst. Und das gilt für alle, die Gott noch nie angenommen haben. Es gilt aber auch für die, die abgedriftet sind, die weggelaufen sind, die sich in Kompromisse verstrickt haben oder einfach von Gott wegbewegt haben. Und Vater, du stehst da heute Morgen mit offenen Armen und wartest auf uns. Ich bete für alle, die dich noch nicht kennen. Und ich bete für die, die sich entfernt haben von dir. Dass du jetzt zu ihrem Herzen sprichst und sie zurückziehst zu dir. Ich danke dir für dein Herz, dass du so ein liebevoller, guter Gott bist. Es gibt keinen besseren Herrn auf dieser Welt und deswegen wollen wir dir mit Freude und mit Dankbarkeit nachfolgen. Und form uns, Herr. Lass uns weniger Pharisäer sein und mehr wie du, Jesus. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.